Ich würde euch gerne erzählen, wann Väter kreidebleich werden und Mütter vor Schreck der Atem stockt. Wisst ihr, wann das passiert? Immer wenn Eltern ihren Kindern etwas zum Spielen kaufen und dann zu Hause sie entdecken, dass auf der Packungsbeilage steht, zum Zusammenbauen. Zum Zusammenbauen ist keine gute Nachricht. Keine gute Nachricht. Man versucht jetzt erstmal Minimum Werkzeug so zusammenzusuchen. In der Regel sind das drei Sachen, die man zu Hause haben muss, wenn man Spielzeug zusammenbaut: Schraubenzieher, Hammer und ein Schweißgerät. Weil man versucht, irgendwie A mit B zu verbolzen und C mit D zu verknüpfen und R mit über Z zu stülpen oder wie auch immer. Und hofft am Ende irgendwie, dass keiner merkt, dass man Schritt 4, 5 und 6 vergessen hat. Und hoffentlich bleibt nichts übrig. Vor kurzem erging mir das so. Ich habe zwar kein Spielzeug zusammengebaut, sondern die neue Gartengarnitur meiner Schwiegermutter. Und das letzte Bauteil hatte ich in der Hand und dachte, ach, das sieht nett aus, das ist wichtig. Das gehört auch irgendwo rein. Aber es darf nicht zum Schluss übrig bleiben. Leider stellte ich dann fest beim Blättern, ich hätte es mit als erstes einbauen müssen. Das heißt, alles wieder aufschrauben. Oder halt das Schweißgerät nutzen. Ich glaube, unser Leben besteht aus Einzelteilen. Jedes Leben ist einzigartig, aber es besteht auch aus vielen einzelnen Teilen, die wir immer zusammenbauen müssen. Das ist unsere Aufgabe. Ich wünschte mir, dass unter jedem Ehevertrag steht, zum Zusammenbauen. Auch sein Eheleib ist am Anfang ja nicht schon fertig. Den muss man zusammenbauen. Und da gibt es manchmal Teile, die passen nicht. Da muss man sich Mühe geben, die passend zu machen. Und manchmal merkt man, es passt nicht richtig. Auch unter Arbeitsverträgen sollte das stehen, zum Zusammenbauen. Es dauert eine Weile, bis man so alle Details kennengelernt hat, was so die Herausforderungen, die Aufgaben, die Anforderungen, die Erwartungen sind. Und bis man dann alles so passend sich vielleicht eingerichtet hat, dass eben alles passt. Und auch da ist es oft so, die Menschen stöhnen unter ihrer Arbeit, weil eben nicht alles passt. Es passt nicht immer alles. Auch bei kleinen Babys sollte so ein Armreif drum sein, wo drauf steht, Achtung, muss noch zusammengebaut werden. Und am Anfang, wenn man so nach der Geburt das Baby hochhebt und vielleicht nachzählt, ob alle Finger dran sind. Und es ist so, dann sagt man manchmal, es ist vollkommen. Was man eigentlich meint, ist, es ist vollständig. Aber dass es nicht vollkommen ist, das merkt man spätestens dann in der Pubertät. Spätestens. Ja, man muss Dinge zusammenbauen. Das scheint irgendwie so eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe zu sein. Die Dinge passen nicht immer alle zusammen. Und wenn das der Fall ist, dass auch in deinem Leben, wo auch immer, irgendetwas nicht passt, dann hoffe ich, dass du dich mit diesem Problem sofort an Jesus wendest. Darum soll es nämlich heute gehen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Jesus das passend machen kann, was eben nicht passt. Ich habe vor kurzem eine rührende Geschichte von einem Kollegen gehört. Er erzählte mir von seiner kleinen Tochter. Ich weiß gar nicht, wie alt sie genau ist. Ich schätze so 6, 7 Jahre. Die ein Klavierstück vorgetragen hat, auswendig natürlich. Aber leider hatte sie den Schlussakkord vergessen. Das erinnerte mich an eine Situation, die ich selber mal hatte. Ich habe als Kind auch Klavier gespielt und tatsächlich, ich hatte auch mal so einen Moment, wo ich ein Stück vorgetragen hatte und Der Schlussakkord war schwierig, den habe ich vergessen. Aber das Rührende an der Geschichte war, dass die Tochter vom Klavier aufsteht und zu ihrem Papa rennt mit den Worten: Ach Papa, ach Papa. Was soll ein Vater anderes machen, wenn er das hört, als seine Arme weit auf, das Kind ans Herz schließen und ihm deutlich machen, dass ich jetzt in diesem Moment dir die Sterne vom Himmel holen würde. Ach, Papa. Genau das ist für mich so eine Anrede. Genau wenn etwas nicht passt, dass ich dann sofort zu meinem Gott gehe und sage, ach, Papa. Und ich glaube, auch er möchte nichts anderes, als in diesem Moment dir die Sterne vom Himmel zu holen. Übrigens, ich weiß nicht, ob euch das so schon mal bewusst geworden ist. Die Jünger, die haben ja Jesus nicht um viel gebeten. Obwohl sie das meines Erachtens hätten ja tun sollen, denn es gab ganz viele Dinge, die sie von Jesus hätten lernen wollen. Also man hätte erwarten können, dass irgendwo in der Bibel steht, dass die Jünger Jesus mal bitten, Herr, lehre uns, wie wir die besten Evangelisationen halten. Aber diese Frage stellen sie nicht. Diese Vorlesungsreihe gibt es auch nicht, dass Jesus die irgendwie den Jüngern beigebracht hätte. Oder Herr, lehre uns, wie wir am besten Predigt halten, wie wir die beste homiletische Auslegung hinbekommen. Herr, lehre uns, wie wir Kranke gesund machen. Herr, lehre uns, wie wir Wunder tun. All das hätte man erwarten können, dass sie das Jesus doch fragen. Und dass es diese Vorlesung wiederholt gegeben hätte, als Vorbereitung. Aber all das fragen sie Jesus nicht. Sondern sie fragen ihn, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Und dann gibt Jesus ihnen ein Beispielgebet und beginnt das. Und ich übersetze das gerne so mit, nicht mit Vater unser, sondern mit Ach, Papa. So beginnt das Gebet. Ach, Papa. Wenn irgendwas nicht passt, damit er es passend machen kann. Genauso eine Geschichte gibt es in der Bibel, die Geschichte, die wir häufig ganz anders deuten oder einen ganz anderen Schwerpunkt legen. Und ich bin immer traurig, wenn wir Geschichten eigentlich gar nicht so wiedergeben, wie der eigentliche Sinn dieser Geschichte war, sondern ganz andere Themen da in Geschichten finden, die manchmal da überhaupt gar nicht drinstecken. Und so eine Geschichte ist die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Und wir kennen diese Geschichte in der Regel als die Geschichte, wo Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat. Das ist bekannt. Im Übrigen, bekannt sind auch eine Menge Streitthemen, die aufgrund dessen jetzt aufgekommen sind. Gerade in unserer Kirche hat Jesus jetzt da richtigen Wein mit Alkohol gemacht oder nicht. Und das ist im Grunde genommen das, was wir mit dieser Geschichte verknüpfen, worüber Menschen sich jetzt streiten können. Aber in dieser Geschichte geht es überhaupt gar nicht um Wein. Es geht auch nicht um Alkohol. Es geht überhaupt gar nicht eigentlich um dieses Wunder. Das ist auch geschehen in dieser Geschichte, aber das ist nicht der Grund, warum Johannes diese Geschichte aufschreibt. Und ich vermute mal, dass viele gar nicht wissen, ja, was ist denn dann der eigentliche Grund, warum Johannes diese Geschichte aufgeschrieben hat. Die eigentliche Hauptperson dieser Geschichte ist Maria, die Mutter Jesu. Um die geht's. Denn die kommt genau mit diesem Satz, ach, Papa. Übrigens, die Mutter Jesu ist ja eine Schlüsselperson im Leben von Jesus. Die ersten 30 Jahre, wo wir gar nicht so viel wissen, wie Jesus aufgewachsen ist, war aber Maria, seine Mutter, die erste Bezugsperson. 30 Jahre. Was ist da nicht alles in dem Leben von Jesus passiert? Sie hat ihn 9 Monate im Leib getragen, hat ihn gestillt, sie hat ihn großgezogen, die ersten Schritte, die ersten Worte erlebt, das ganze Teenageralter, das Jugendalter. Sie hat alles erlebt, sie war die wichtigste Person, die auch von der Erziehung am nächsten an Jesus dran war. Sie wird ihn also am besten gekannt haben. Und leider erfahren wir gar nicht so viel von Maria, der Mutter Jesu. Es gibt nicht viele Aussagen, viele Geschichten oder Hinweise, wo wir etwas von Maria, der Mutter Jesu, erfahren. Aber wenn wir mal was von ihr lesen, so wie in dieser Geschichte, dann sollten wir ganz besonders hingucken. Denn wie gesagt, die Mutter Jesu kennt Jesus ganz besonders gut. Und wenn sie mit Jesus in Kontakt tritt und mit ihm kommuniziert, mit ihm zusammen ist oder etwas uns mitteilt, wie sie quasi sich verhält, dann glaube ich, können wir etwas von Maria, der Mutter, lernen. Wie in dieser Geschichte. Johannes Kapitel 2. Die Geschichte beginnt zwei Tage darauf, also ich sagte gerade 30 Jahre, hat Jesus ja sehr aufgewachsen und es wird nicht so sehr viel berichtet, was in den ersten 30 Jahren passiert ist. Er hat sich dann taufen lassen mit 30 und beginnt dann seinen Dienst. Und man hätte auch denken können, wenn Jesus jetzt so in den Dienst tritt, dann hält er erstmal eine große Evangelisation. Oder er hält irgendeinen besonderen Vortrag. Oder geht auf den Marktplatz und fängt jetzt an zu erzählen, dass er der Sohn Gottes ist, der Messias. Aber all das macht Jesus eben nicht, sondern das allererste, was Jesus macht, ist, er geht auf eine Party. Er geht auf eine Hochzeit. Das ist der erste Akt, das ist die erste Handlung. Es war bestimmt eine interessante Gästeliste. Benjamin aus Kapernaum, Simon, der Handwerker, Saul, Rabbi aus Kana und irgendwann heißt es, und Jesus aus Nazareth. Jesus steht auf der Gästeliste. Auch seine Mutter, auch seine Jünger. Also Maria, die Mutter Jesu, war auch dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Während des Festes stellte sich heraus, dass der Wein nicht ausreichte. Da sagte Maria zu ihrem Sohn, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, was kommst du mit solchen Dingen zu mir? Die Zeit zu helfen ist für mich noch nicht gekommen. Im Grundtext steht es noch ein bisschen, ich sag's mal, schnippiger. Was hat das mit mir und dir zu tun? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Also ich stolper über solche Aussagen, weil in meiner Welt klingt das seltsam. Stell mir vor, eine Hochzeit, die Leute haben Spaß, sie feiern und es geht der Wein aus. Und Maria hätte vielleicht allen Grund, sich auch darüber aufzuregen und zu sagen, Mensch, was ist denn das für eine Party hier? Ja, kann man das nicht richtig organisieren? Haben die Gastgeber denn ihren Job nicht getan? Haben sie eine falsche Größe der Gläser ausgewählt? Oder haben sie die Anzahl der Gäste nicht berücksichtigt? Man könnte sich vielleicht darüber aufregen. Macht Maria hier aber nicht. Sie macht den Gastgebern keinen Vorwurf. Sie hätte aber auch zu Jesus gehen können und hätte sagen können, Mensch Jesus, ja, du merkst doch, hier passiert gerade ein Loch, Getränke gehen aus. Wenn du wirklich der Messias bist, hättest du das doch wissen müssen, hättest du das nicht verhindern können. Oder wenn du es schon nicht verhindert hast, dann tu jetzt ein Wunder, mach was. Ich bin schließlich deine Mutter, ich sage dir ja, was du als mein Kind, als mein Sohn zu tun hast. komm mit meinen Ratschlägen. Dann sagt Jesus, ja, mach mal das. Hätte auch sagen können, Jesus, geh mal runter an die Ecke des Dorfes, zu dem Weinberg, lass ein paar Bordeaux-Trauben reifen, füll sie in ein paar Flaschen oder Fässer. Aber auch das versucht Maria nicht, irgendeinen Lösungsvorschlag zu zeigen, zu sagen. Zum Glück macht sie das nicht. Zum Glück macht sie niemanden Vorwürfe und zum Glück schreibt sie auch niemanden vor, wie eine Lösung aussehen könnte. Sondern sie geht zu Jesus, zu ihrem Sohn und sagt, ach Papa, wir haben ein Problem. Keine Ahnung, wie wir das lösen können. Aber ich fühle mit, dass wir gerade hier in dieser Feierlichkeit ein Problem haben und wie können wir das lösen? Ich persönlich hätte jetzt diese Antwort von Jesus, was hat denn das mit dir und mir zu tun? Und das finde ich ein bisschen schnippig. Ich finde das unhöflich. Geht man so mit seiner Mutter um? Die Mutter kommt mit einer Sorge zu ihrem Sohn. Und dann sagt der Sohn, lass mich in Ruhe damit. Was hat das mit mir zu tun? Und vor allen Dingen, was hat das mit dir zu tun? Und abgesehen davon, ja, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Für uns, also zumindest für mich, in meinem Sprachgebrauch hört sich das unhöflich an. Deswegen müssen wir weiterlesen. Wir müssen gucken, wie reagiert denn Maria darauf? Wenn es wirklich beleidigend oder schnippig gewesen wäre, dann wäre Maria vielleicht hinausgegangen und hätte gelesen und sie ging hinaus und weinte oder irgendwas vielleicht. Steht aber nicht, sondern es steht da, Vers 4, Vers 5, trotzdem sagte seine Mutter zu den Bediensteten, was auch immer er euch aufträgt, was auch immer er befiehlt, das tut. Und ich glaube, das hat die Mutter Jesu mit einem Lächeln im Gesicht gesagt. Sie kannte ihren Sohn. Und diese Aussage scheint dazu geführt zu haben, dass sie mit einem Lächeln im Gesicht zu den Dienern ging und sagte, Diener, keine Ahnung, was gleich passiert. Aber es passiert gleich was. Wenn mein Sohn zu euch kommt, egal was er euch sagt, nicht die Augen verdrehen, einfach machen. Einfach machen. Maria weiß nicht, was Jesus tut. Sie weiß noch nicht mal, ob er überhaupt was tut. Und trotzdem scheint sie zu spüren, dass Jesus was tut. Sie weiß nicht wie, aber sie weiß, dass er etwas tut. Und dieses innere Vertrauen, dass Jesus hier was tut, das scheint bei ihr einen Frieden ausgelöst zu haben, sodass sie zufrieden zu den Dienern ging und sagte, übrigens, passiert gleich was? Nicht hinterfragen, einfach machen. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus nicht zu dieser Hochzeit gegangen ist, um dort sein erstes Wunder zu tun. Ich glaube nicht, dass das der Plan Jesu war. Genau deshalb sagt Jesus auch, das ist nicht der Ort und das ist auch nicht die Zeit, in der ich mich offenbare als Messias. So verstehe ich die Aussage von Jesus. Jesus macht seiner Mutter deutlich, dieser Ort hier ist nicht der Ort, wo ich mich präsentieren werde als Messias, als Wundertäter, als Zauberer, um deutlich zu machen, wer ich bin. Das ist nicht der Ort, das ist nicht die Zeit, um mich zu offenbaren. Das wird an einer anderen Stelle passieren. Aber trotzdem, wenn jemand zu mir kommt mit, ach Papa, kannst du mir nicht helfen? Hilft Jesus. Und zwar an dieser Stelle im Verborgenen. Jesus präsentiert sich nicht, geht nicht nach vorne und sagt, liebe Leute, abracadabra. Er hilft im Verborgenen, ohne dass das eigentlich die Gäste mitbekommen. Übrigens, so stelle ich mir das auch häufig vor in unserem Leben. Wir kommen zu Jesus, hoffentlich. Ach, Papa, kannst du mir helfen? Dann wünschte ich mir, dass wir genauso innerlich davon überzeugt sind wie Maria, dass Jesus hilft, auch wenn ich nicht weiß, wie, und gespannt bin, was dann passiert. Und Jesus hilft manchmal im Verborgenen, an Stellen, die ich gar nicht mitbekomme. Denn genau das passiert jetzt. Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die vom jüdischen Gesetz geforderte Waschung. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Leute auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Und sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, jetzt bringt dem Küchenchef eine Probe davon. Dieser probierte den Wein, der vorher Wasser gewesen war. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte vorwurfsvoll, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an und erst später, wenn alle schon genug getrunken haben, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Jesus tut hier also etwas. Er löst das Problem auf eine Art und Weise, die Maria oder auch einer der Gäste so mit Sicherheit nicht erwartet hätten. Keiner der Gäste und auch Maria nicht, zum Glück, wären auf die Idee gekommen, zu Jesus zu gehen, zu sagen, Jesus, komm, wir machen diese Wasserkrüge da voll und dann machst du da tollen Wein draus und alle sind zufrieden. Aber warum steht das hier so detailliert? Und zwar so detailliert nach der Situation, dass Jesus eigentlich so ein bisschen schnippig vielleicht reagiert und sagt, was hat das mit mir zu tun? Und obwohl das nicht der Zeitpunkt ist, wo Jesus mit einem Wunder auftritt und sich als Messias zu erkennen gibt, hilft er trotzdem im Verborgenen und zwar nicht so ein bisschen. Und ich glaube, deshalb schreibt Johannes, der Schreiber dieser Geschichte, das so detailliert auf. Jesus hilft nämlich nicht nur ein bisschen. Wir haben zunächst gelesen, dass er dem Küchenchef eine Probe gibt. Und der probiert den Wein, leckt sich die Lippen und sagt, gutes Zeug, gutes Zeug. Also Jesus stellt hier eine hohe Qualität her. Er füllt nicht nur das Defizit auf, sondern das auch noch in einer enorm hohen Qualität, sodass der Küchenchef sich wundert, weil die hohe Qualität erst am Anfang kommt und ich vermute mal, wenn die alle schon nicht mehr ganz mitbekommen, was sie da trinken, bietet man dann den billigen Fusel an. Und jetzt kommt noch eine detailliertere Geschichte, denn auch Johannes sagt, wie viel, also nicht nur Qualität, sondern auch Quantität, Jesus hier hergestellt hat. 80 bis 120 Liter, das mal umgerechnet, das sind ungefähr 1000 Weinflaschen. Damit hätte das Brautpaar einen Weinladen aufmachen können. Warum so viel? Überfluss, Luxus. Im Verborgenen. Jesus hilft im Verborgenen. Er tut etwas, was in den hinteren Räumen wahrscheinlich stattfindet, die Gäste gar nicht mitbekommen, außer ein paar wenige. Und selbst die wissen nicht, dass Jesus dahinter steckt, außer die 2, 3 Diener da und Maria. Aber Jesus hilft in einer hohen Qualität und auch noch in einem luxuriösen, in einer luxuriösen Ausstattung. Und wie kam das zustande? Maria ist nicht als Hausfrau, als Mutter, als vielleicht Freundin der Braut nervös geworden und versucht, irgendwas zu regeln, sondern sie ist direkt mit ihrer Sorge zu Jesus gegangen. ach Papa, kannst du mir helfen? Und Jesus hilft in einer Weise, die wir Menschen so gar nicht erwartet hätten. Wisst ihr, was meine Frage so ist? Bringst du deine Probleme zu Jesus? Und zwar bevor du deine Probleme an anderen auslässt. Vielleicht sagen jetzt manche von euch, Friedel, ich kann doch nicht permanent, immer wenn ich ein Problem habe, auf der Arbeit, in der Familie, wenn irgendwas nicht gerade so läuft, wie ich das gerne hätte, mich irgendwas aufregt, kann ich permanent zu Jesus gehen und ihn bitten. Dann würde ich ja den ganzen Tag mit Jesus reden. Dann sage ich, ja, genau, darum geht's. Das meine ich. Und zwar nicht hingehen und sagen, Jesus, ich sag dir erstmal, wie du es zu regeln hast, sondern, ach Papa, kannst du mir helfen? Ich weiß nicht wie. Es gibt einen schönen Text noch in der Bibel, auf den ich an der Stelle ein bisschen eingehen möchte, weil hier eine Verheißung drin steckt, die genau mit diesem Thema zu tun hat. Wenn wir zu unserem Vater im Himmel kommen und er uns mit offenen Armen empfängt, auf die Bitte, Herr, hilf mir. Was verspricht uns Jesus denn da? In Philipper 4 steht dieser Text. Macht euch keine Sorgen. Ist ja nicht so leicht, sich keine Sorgen machen. Aber es wird das ein bisschen aufgebröselt. Inwiefern sollen wir uns denn keine Sorgen machen? Oder inwiefern könnte es denn passieren, dass wir uns keine Sorgen machen? Ihr dürft Gott um alles bitten. Schon mal eine wichtige Aussage. Ihr dürft Gott um alles bitten. Also man braucht sich nicht erst überlegen, komme ich jetzt mit dieser Kleinigkeit auch noch zu Gott oder löse ich die gleich lieber selber? Kann ich mit sowas auch zu Gott kommen? Hat Gott dafür jetzt auch noch Zeit? Ist mir eigentlich viel zu unangenehm, zu peinlich. Nein, du kannst Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt. Und jetzt kommt eine ganz spannende Aussage. Und dankt ihm. Was passiert denn, wenn wir in unserer Bitte gleichzeitig auch Danke sagen? Was bedeutet denn das Danke? Das Danke heißt doch, ich traue Gott zu, dass er es lösen kann. So nach dem Motto, Herr, bitte hilf mir, danke, dass du mir hilfst. Weiß nicht wie, keine Ahnung, deswegen komme ich ja zu dir. Aber danke, dass du mir hilfst. Eine innere Überzeugung, dass Gott helfen wird, dass er das tut. Und dann geht der Text weiter, dann wird Gott euch seinen Frieden schenken. Und zwar den Frieden, der all unser Verstehen und all unsere Vernunft übersteigt. Also etwas, was wir uns mit unserem Verstand, mit unserem Wissen, mit unserer Erfahrung überhaupt gar nicht hätten uns ausmalen können. Wenn Gott eingreift, passiert etwas, womit ich vielleicht, wovon ich nie geträumt hätte. Weder von der Qualität noch von der Quantität. Es scheint aber auch eine gewisse Beziehung dazu zu gehören, ob ich das Gott zutraue. Traue ich Gott so, dass er dieses Problem lösen kann? Und bin ich davon überzeugt, dass er das tun wird? Und wenn ich diesen Glauben an meinen Gott habe, an meinen Vater im Himmel, dann wünsche ich uns, dass wir dann auch genau mit diesem gleichen Lächeln im Gesicht wie Maria wo auch immer hingehen und sagen, ich weiß nicht, was passiert, aber ich weiß, dass jetzt was passiert und dass sich das lösen wird. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, weil ich nicht weiß, wie Gott es löst. Vielleicht kann er es gar nicht jetzt sofort lösen, weil er Dinge noch sieht, die ich nicht sehe. Deswegen wende ich mich ja an Gott, weil er mehr sieht als ich. Und wenn er es genauso machen würde wie ich, dann könnte ich es ja auch alleine machen, so wie ich eben will. Aber weil ich merke, dass so wie ich es eben will, nicht immer klar die Lösung ist, wende ich mich ja an Gott, damit er es so machen kann, wie er will. Aber glaube ich, dass Gott es kann. Und zwar, dass Gott es so lösen kann, dass ich Frieden damit habe. Das ist die Verheißung. Bittet, dankt und dann schenkt Gott euch seinen Frieden. Ich habe mich gefragt, wie könnte das vielleicht übertragen auf heute aussehen? Wie sehe diese Geschichte vielleicht, die Hochzeit zu Kana, im Vergleich vielleicht heute aus? Vielleicht so, frühmorgens, ihr steht auf als Familie und es ist schon vorm Frühstück Chaos. Warum? Der Sohn hat sich im Bad eingeschlossen, braucht wieder länger, blockiert das Bad und die Töchter beschweren sich, weil sie nicht ins Bad können. Können sich nicht die Haare bürsten, sie können sich nicht schminken, weil der kleine Bruder das Bad blockiert. Die Mutter versucht das in irgendeiner Weise vielleicht zu lösen, aber eigentlich hat sie, seitdem sie aufgestanden ist, schon eine riesenlange To-Do-Liste und versucht schon irgendwie alles Mögliche zu managen, damit die Kinder fertig werden, rechtzeitig zur Schule kommen und was auch immer. Es gibt ja noch eine Person im Haushalt, den Vater. Der steht vielleicht im Türrahmen und prüft seine Optionen. Was könnte ich machen? Erste Option, ich könnte alle anschnauzen. Ich könnte den Sohn anschnauzen, warum er das Bad blockiert. Ich könnte die Töchter anschnauzen, warum sie immer alles auf den letzten Drücker machen müssen. Ich könnte meine Frau anschnauzen, weil sie nicht zur Ordnung ruft, das Chaos nicht im Griff hat. Zweite Option, die der Mann prüft, könnte vielleicht heißen, abhauen. Ich gehe dann schon mal. Dritte Option, er könnte auch das Hosentaschengebet sprechen. Kennt ihr das? Es beginnt nämlich mit, ach Papa, ich brauche Hilfe. Schenk ein bisschen Frieden in diesem Chaos. Wird sich auf wundersame Weise etwas ändern? Ja, warum denn nicht? Natürlich denken wir intuitiv, es bringt doch auch nichts. Wie oft habe ich schon das Hosentaschengebet gesprochen? Vielleicht auch nicht. Aber wisst ihr, was für mich viel entscheidender ist? Unter dem Herr, lehre uns beten. Dass wir mit diesem Gebet, bevor wir die Familie anschnauzen, dass wir mit diesem Gebet das Problem an denjenigen gegeben hätten, der es tatsächlich lösen kann. Wie? Keine Ahnung. Keine Ahnung wie. Aber ich weiß, dass er es lösen kann. Herr, lehre uns beten. möchte ich jetzt auch tun. Ach, Papa, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die uns beschäftigen. Es vergeht kein Tag, wo nicht auch irgendwo eine Situation eintritt, in der wir Stress erleben, Überforderung, eine Belastung, einen dummen Spruch, dünne Nerven, was auch immer. Irgendwas ist immer da. Irgendwas passt nicht. Ich bin so froh, dass du uns etwas anbietest. Nicht streng dich an. Mach's besser. Sondern dass du sagst, wende dich doch an mich. Und ich bitte dich, dass du in uns diesen Glauben stärkst, dieses Zutrauen fest verankerst, dass wenn wir mit unserem Problem zu dir kommen, und zwar sofort, dass du es lösen kannst und dass du es auf eine Weise lösen wirst, die wir uns vielleicht so nie vorgestellt hätten. Ich bitte dich, dass wir nach so einem Hosentaschengebet, Herr, hilf, zwei Worte, Herr, hilf, dass wir durch das Vertrauen den Frieden verspüren, den du uns schenken willst. Nicht, weil das Problem schon gelöst ist, aber den Frieden, der uns die Geduld gibt und warten lässt, um zu sehen, was du kannst. Hilf, dass wir jeden Tag diese Erfahrung machen, dass auf unsere Bitte deine Hilfe spürbar ist. Amen.